In der letzten Zeit, da stieß ich in Zeit mit Gott mehrfach auf Psalm 30, Vers 12 und 13. Und diese wundervollen Verse spiegeln das Erleben von David wider. Ja, du hast mein Klagelied in einen Reigentanz verwandelt. Den Trauermantel hast du mir ausgezogen und mich in ein Festgewand gekleidet. So singe ich von ganzem Herzen zu deiner Ehre. Nie werde ich schweigen, Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Mir stand da unwillkürlich das Bild von Hans Thoma mit dem Kinderreigen vor Augen. Der Künstler hat da eine frohe Mädchenschar in Sonntagskleidern gemalt, die mit fröhlichen Gesichtern, mit wehenden Zöpfen und Haaren auf einer Blumenwiese leicht und beschwingt einen Reigen tanzen. Bei diesem Gebet des David geht es um mehr als um ein spielerisches Sonntagsvergnügen. Da geht es um Fakten, um Realitäten, um ein Resümee, um das, was am Schluss eines Lebens unter dem Strich rauskommt und zählt. Psalm 30 ist ein herrliches Loblied, das David wohl am Ende seines Lebens verfasst hat. Es ist ein sehr persönliches Gebet, das einst der Chor bei der Einweihung des Tempels singen sollte. Und überdies sollte es bei allen späteren jährlich stattfindenden Tempelweihfesten als fester Programmpunkt erklingen. Und dabei stand der Spatenstich für den Tempelbau in weiter Ferne. Und trotzdem legte David voll Glaubenszuversicht dieses Lied für diesen Festtag fest. Ein festliches Glaubenslied also, dass es wert ist, dass man alle Verse liest und auf sie hört. Herr Blasche wird sie uns vorlesen.
Ich werde nach Luther lesen. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässest meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Herr, du hast mich von den Toten aufgehoben. Du hast mich am Leben erhalten, aber sie mussten in die Grube fahren. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währet einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Denn Herr, durch dein Wohlgefallen hattest du mich auf einen hohen Felsen gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargst, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich und zum Herrn flehte ich. Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit.
Die Überschrift Errettung aus Todesnot in meiner neuen Luther-Übersetzung hat mich gefesselt. Und dann habe ich neugierig nachgeblättert in der Hoffnung für alle, da stand vor dem sicheren Tod errettet. Und in der neuen Genfer Übersetzung das Leben neu geschenkt. Und fast wörtlich steht so auch in der guten Nachricht, nur noch etwas persönlicher. Du hast mir das Leben neu geschenkt. Dieser Psalm, den das Leben geschrieben hat, ist ein gewaltiges Zeugnis. Er handelt von ganz realen Todesängsten, von Höhen und Tiefen. Höhen und Tiefen, diese gibt es, und dabei brauchen wir nur ins eigene Leben hineinzuschauen, in jedem Leben. Heimtückische Anfeindungen durch Menschen, die einen bis zur Weißglut hassen, Verleumdungen, Intrigen, Krisen, schwere Krankheitszeiten, Ausweglosigkeiten, schuldig werden, handfeste Nöte und Schwierigkeiten. Das alles gibt es auch bei Königs. Auch im Leben eines Gottes- und Königskindes, einem Nachfolger Jesu. Ein Ausleger vermerkt, gerade dieses Auf und Ab, das sich so oft in den Psalmen findet, dieser Wechsel zwischen Tiefen und Höhen, zieht mich so an. David berichtet in Psalm 30 von drei ganz konkreten Tiefenerlebnissen, die ich mit einer Liedzeile von Manfred Siebald überschrieben habe. Wie tief kann ich fallen, wenn alles zerfällt? Wie tief? Den ersten Punkt habe ich aus der Überschrift der neuen Genfer Übersetzung kreiert. Das tiefe Glück des neu geschenkten Lebens. Dieses wunderbare Loblied für Gott wurde in der Tiefe geboren. Es ist ein aufrichtiges Gebet, das aus einem dankerfüllten, erleichterten Herzen herausströmt, dem das Leben neu geschenkt wurde. Ja, dass das Leben ein Geschenk ist, merkt man manchmal erst, wenn es zu schwinden droht. Solange alles in glatten Bahnen verläuft, so wie man sich's wünscht oder erträumt hat, in der Ehe, mit den Kindern, im Berufsalltag, so lange ist alles okay. Und erst recht, wenn man zum Glauben an den Herrn Jesus Christus finden durfte. Das ist mehr wert als ein Sechser im Lotto. Meldet sich jedoch handfester Widerstand, Ablehnung, wird man gemobbt, kommt es zur Trennung vom Ehepartner, zu einer Kirchen- oder Gemeindespaltung, dem Verlust vom Arbeitsplatz, und steht gar die Existenz, das Ansehen und der gute Ruf auf dem Spiel, so schaut plötzlich alles ganz anders aus. David weiß, worüber er spricht. Er weiß von einer großen Zahl von Feinden und Intrigen, die gegen ihn gesponnen wurden, die ihn wirklich um alles bringen und ihm alles nehmen wollten. David hatte viele Feinde und Neider. Wiederholt berichtet er darüber in den Psalmen. Bei einem König ist das nicht verwunderlich. Aber ich glaube, der eine oder andere weiß, wovon ich rede. An erster Stelle war es bei David sein Schwiegervater, der Saul, aus der engsten Familie. Viele Jahre war er wegen ihm auf der Flucht, in Todesgefahr, bis er endlich seine göttliche Berufung antreten und den Thron besteigen durfte. Der Benjaminiter Kusch wollte ihm ohne Grund schaden. Und seine eigenen Brüder waren ihm auch nicht so sehr wohlgesonnen. Sein Sohn Absalom in den er sich vernarrt hatte, stahl ihm das Vertrauen des Volkes und wollte ihn hinterhältig vom Thron stürzen. Schimi, ein Mann aus Sauls Familie, verfluchte ihn gar und warf mit Dreck und Steinen nach ihm und nannte ihn einen Bluthund. Ahitophel, sein treuester Freund und Berater, dem er völlig vertraute, wechselte eines Tages ins Lager des Feindes über und wurde zum Feind und Verräter. Und nicht zu vergessen, das ganze Heer der Philister. Sie alle wollten David stürzen und vernichten. Und dabei denke ich an Satan, diesen Mörder von Anfang an, wie Jesus ihn nennt. Martin Luther nennt ihn den altbösen Feind. Und der Apostel Petrus beschreibt ihn in Kapitel 5, Vers 8 als einen brüllenden Löwen, der umhergeht und nichts anderes im Sinn hat, als den Jesus-Nachfolger zur Strecke zu bringen und zu verschlingen. Der Feind geht immer aufs Ganze. Der gibt sich mit nicht wenigem zufrieden. Der will alles und immer vernichten. David befand sich in Netzen und Schlingen, in Gruben voll kotigem Schlamm, die Feinde ihm gelegt hatten, und hier im Psalm 30 in einem tiefen Abgrund. Was macht David in seiner Todesangst? Ganz einfach, er schreit zu Gott, er betet und Gott rettet ihn. Beten hilft, egal in was für einer Lage wir uns befinden mögen. Beten hilft. Das gilt für Sie und für mich. Der Herr, ja, er, der Herr, hat Auswege selbst da, wo man dem Tod preisgegeben ist. Bekennt David in Psalm 68, Vers 21. In Vers 2 rühmt David: Ich will dich loben, du erhabener Gott, denn du hast mich aus dem tiefen Abgrund herausgezogen und meinen Feinden keinen Triumph über mich gegönnt. Diese Aussage, du hast mich aus der Tiefe, aus dem tiefen Abgrund herausgezogen, hat es in sich. Es hängt mit dem Schöpfen, mit einem Eimer zusammen und ist laut verwandt mit schweben lassen und bedeutet Wasser aus einem Ziehbrunnen schöpfen. Ich sehe das Bild vor mir, wie der Eimer von einer starken Hand gehalten, langsam höher und höher gezogen wird. Vielleicht schwappt auch immer mal wieder ein Schluck Wasser raus. Und er schwebt dabei über dem Abgrund. Und genau so erging's dem David. Gott hat ihn, der bereits im tiefen Abgrund gelandet war, mit starker Hand herausgezogen und festgehalten. Gott hat ihn gerettet und ihm wieder festen Boden unter seinen Füßen geschenkt. Er darf seine Berufung als König weiterleben. Sie ist ihm neu geschenkt. David sagt, das muss gesagt und gehört werden. Der Festtag der Tempeleinweihung oder der Tempelweihe ist der beste Anlass, um daran zu erinnern und damit Gott zu ehren. Und bereits im nächsten Moment berichtet David von einer neuen Tiefe, einer schweren Krankheitsnot. Eine Krankheit meldet sich meist nicht an. Plötzlich ist sie da. Und bei David stand alles auf Spitz und Knopf. David befand sich am Grabesrand. Und angesichts des Todes bricht von einem Augenblick zum anderen wirklich alles weg. Da erst merkt man, was man hat und wie selbstverständlich man alles genommen hat. Aber jetzt, wo man dabei ist, alles zu verlieren, die nächsten Angehörigen, die Gesundheit, die Freunde, die Hobbys, Hab und Gut, das Leben, einfach alles. Was hält mich im Fallen und in der Tiefe? David schreit in seiner Todesnot. Ich sag Ihnen, das ist die einzige Rettung. Nochmal, beten hilft. Und Gott erhörte ihn in Kürze und heilte ihn. Sie und ich, wir wissen um Tiefen und Abgründe, um Rettungen und um viel Bewahrung und wieder gesund werden dürfen. Sonst wären wir heute nicht hier. David, Ihnen und mir wurde das Leben auf dieser Erde neu geschenkt. Nicht immer erhört Gott so. Es ist schwer, unsagbar schwer, wenn ein Kind stirbt oder ein geliebter Angehöriger einem von der Seite weggerissen wird. Wenn die Krankheit, die Schmerzen, die Depressionen nicht weichen, wenn nichts hilft, kein Medikament anspricht. Das Leid hat so unendlich viele Gesichter. Was ich jetzt sage, ist keine billige Vertröstung. Die gute Hand Gottes ist da. Wir sind, so sagt der Apostel Paulus, ob wir leben oder sterben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 10 gar, ob wir wachen oder schlafen, als sein Eigentum in seiner guten Hand geborgen. Und seine Hand ist es, seine Hand allein, die hält, die festhält, die durchträgt, durch die Tiefen hindurch, wo es kein nach oben gibt. Er trägt durch die Tiefe durch. Davon spricht das Kreuz von Jesus. Wenn Gott für uns ist, dann kann uns nichts, nichts, aber auch rein gar nichts von Jesus, der das Leben und die Auferstehung in Person ist, scheiden. Spricht er doch, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja, wer Jesus hat, hat das Leben, das ewige Leben. Und mit dem David dürfen wir vertrauend rühmen, Herr, du hast mich aus dem Totenreich herausgeholt und mir das Leben wieder neu geschenkt. Du allein, vor dem sicheren Tod hast du mich bewahrt. Die frommen Sänger vom Chor, die den Herrn lieb haben, die sollen dem Herrn dies Lob und Danklied singen. Und die Gemeinde, alle sollen es hören. Singt dem Herrn eure Lieder, alle, die ihr seine Gnade erfahren habt. Dankt ihm und bezeugt, er ist der heilige Gott. Wir tun das jetzt auch und stimmen ein in das Lied Lobe den Herrn, meine Seele, Nummer 88. Und wir singen 3 Strophen. Nach diesem doppelten Glück über das neu geschenkte Leben folgt mit den Versen 7-11. Und dabei bin ich beim 2. Punkt, ein schlimmes Desaster. In meiner Anfangszeit, als ich vor Jahrzehnten frisch von der Schulbank weg ins Anerkennungsjahr nach Kärnten kam, da wurde mir wiederholt gesagt, du hast keine Erfahrung. Klar, hat gestimmt. Du musst jetzt alles Gelernte zur Seite legen und Erfahrungen sammeln. Und mit 50 kannst du dann aus dem Vollen schöpfen und hast alles im Griff. Die Jahre, die Routine, die machen's. Ich habe das tatsächlich eine ganze Zeit geglaubt und habe mir gewünscht, ach, wäre ich doch nur schon 50. Und dann hätte ich auch alles im Griff. Pustekuchen. Heute weiß ich mehr denn je, dass ich gar nichts im Griff habe. Und wir alle kennen das Sprichwort, Alter schützt vor Torheit nicht. Genau diesen wunden und neuralgischen Punkt berührt David hier offen in seinem Gebet. Ich lese Ihnen dazu die Verse 7-11. Ich sagte, als es mir gut ging, ich werde niemals wanken. Denn Herr, durch deine Gunst hattest du mich auf einen festen Felsen gestellt. Aber als du dein Angesicht verbargst, da erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich, und zum Herrn schrie ich. Was nützt dir mein Blut, wenn ich ins Grab komme? Wird dir denn der Staub danken und deine Treue verkünden? Herr, höre mich und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann merken wir, dass gerade die Könige im Alter ihre größten Fehler begangen haben. Das Älterwerden, die dicke Summe von Jahren in der Nachfolge, sind keine Garantie dafür, dass man immun wird gegen die Sünde und nicht mehr zu Fall kommen könnte. Gott hatte dem David in vielen Schlachten Siege geschenkt. David hatte im Lauf seines Lebens, im Lauf der Jahre Jerusalem zur Hauptstadt ausgebaut und befestigt. Er residierte in einem Zedernhaus. David ging's auf der ganzen Linie gut. Und das stieg ihm in den Kopf. Er meinte, eine Höhe, eine Reife erreicht zu haben, wo einem nichts mehr passieren kann. Und in seiner Sorglosigkeit sagt er, niemals werde ich zu Fall kommen. Durch Gottes Güte stehe ich fester als die Berge. David gibt es offen zu. In 2. Samuel 24 und 1. Chroniker 21 wird dieses tragische Beispiel aus Davids letzten Jahren beschrieben, an das er hier im Psalm 30 anknüpft. Vermutlich knüpft es an die letzte Schlacht mit den Philistern in 1. Chroniker 20 an. Und es ist interessant, in seiner ersten und letzten Schlacht kommen Riesen vor. In der ersten tötete David den Riesen Goliath und in der letzten den Bruder Goliaths. Schwester Hede hat immer gesagt, nach jedem Sieg bindet den Helm fester. Da ist man so dann leicht verletzlich, da ist Gefahr im Anzug. Satan schläft nicht. Er startet ein Attentat auf David. In 1. Chroniker 21, Vers 1 dürfen wir wie bei Hiob einen Blick hinter den Vorhang werfen. Da erfahren wir, der Satan wollte Israel ins Unglück stürzen. Und deshalb verführte er David dazu, das Volk zählen zu lassen. Der altböse Feind und Mörder von Anfang an, dieser brüllende Löwe, will Gottes Volk vernichten. Von diesem Ziel hat er bis heute noch nicht Abstand genommen. Und jetzt nimmt er den Kopf König David ins Visier. Irgendwie klingt das verrückt oder nicht, dass der Feind direkt dafür verantwortlich war, dass dieser abwegige Gedanke, das ganze Volk zu zählen, Gott hat es ja dem David verboten gehabt, plötzlich den David beherrschte. Und andererseits wiederum auch nicht. Wir wissen, dass manche Schlachten in unseren Gedanken ablaufen. Paulus schreibt in 2. Korinther 2, Vers 11, der Satan soll uns nicht überlisten. Wir wissen doch genau, was für Absichten er verfolgt. Und das griechische Wort für Absichten hat seine Wurzel in dem Wort Gedanke. Ein Ausleger schreibt, eine Umschreibung könnte so lauten: Wir kennen seine Fähigkeiten sehr genau, in unsere Vorstellungen einzudringen und unsere Gedanken zu lenken. Und genau das passierte bei David. Satan stupste David in seinen innersten Gedanken an und sagte: Warum zählst du die Leute nicht durch? Wir wollen doch mal sehen, wie groß das Königreich ist, über das du befiehlst. David rief seinen Heerführer Joab und befahl ihm, dass er das ganze Volk zählen sollte, vom Norden bis zum Süden, alle Stämme. Auf feine und diplomatische Weise machte Joab den König auf diesen Fehler aufmerksam. David als oberster Regent wischte den Einwand vom Tisch, er kehrte den Boss raus und befahl: Du wirst tun, was ich dir sage. Als König war David niemand gegenüber Rechenschaft schuldig. Und in seinem Größenwahn schloss er auch Gott, dem dies alles missfiel und der darauf Israel schlug, aus seinen Erwägungen aus. Als dann dem David das Ergebnis der Volkszählung vorgelegt wurde und er sah, wie Gott dafür das ganze Volk strafte, da schlug dem David das Gewissen. Im Hebräischen steht für das Herz schlug ihm Naka. Das bedeutet so viel wie angegriffen werden, einem Attentat ausgesetzt sein. Wie schlimm ein Attentat ist, das wissen wir aus den Nachrichten nur zu gut. Und das Attentat, dass der Feind auf David gestartet hat, das ist gelungen. Es hat den David, und so wie er es gewollt hat, mit ihm das gesamte Volk getroffen. David ist ein gebrochener Mann und verzweifelt fragt er: Warum nur habe ich das getan? Das fragt man sich hinterher. Warum? Warum habe ich das gemacht? Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und er muss sich eingestehen, der einzige Grund war mein Stolz, mein Größenwahn. Und das ist das Große beim David. Der ignoriert das nicht. Der rennt jetzt nicht weiter und tut so, als wenn nichts wäre. David macht eine Vollbremsung und er wendet sich mit dem gesamten Desaster, der schlimmen Katastrophe mit ihren verhängnisvollen Folgen direkt an Gott und bekennt: Herr, ich habe ein großes Unrecht begangen. Ich bin schuld, ich allein. Ich habe sehr unbesonnen, sehr töricht gehandelt. Vergib doch meine Schuld. Gott gibt dem David Antwort durch den Propheten Gad. Er spricht über den Gad zu ihm und lässt ihn aus drei Möglichkeiten auswählen. Willst du 3 Jahre Hungersnot? 3 Jahre Hungersnot im ganzen Land? Oder 3 Monate Flucht vor deinen Feinden, die dir auf den Fersen folgen? Oder 3 Tage Pest im ganzen Land? Jede dieser 3 Möglichkeiten ist furchtbar. Auch ein David kann nicht sündigen, ohne eine Welle von Not zu hinterlassen. Er bekennt offen und ehrlich dem Gott: Ich stehe vor einer schrecklichen Wahl. Mir ist sehr Angst. Ich will in die Hände des Herrn fallen, denn seine Barmherzigkeit ist sehr groß. Aber in die Hände von Menschen will ich nicht fallen. Ich will in die Hände des Herrn fallen. Und dann sieht der David, wie die Sense Gottes die Leute niedermähte, einen nach dem anderen, im ganzen Land, vom Norden bis zum Süden, 70.000 Männer. Und darauf schickt Gott einen Engel, der Jerusalem, die wunderbare Stadt, zerstören sollte. David sah den Todesengel bei der Tenne Araunas des Jebusiters. Er sagte zum Herrn: Habe nicht ich gesagt, dass man das Volk zählen soll? Ich bin es, der gesündigt hat und sehr böse gehandelt hat. Was aber haben diese Schafe getan? Herr, mein Gott, straf mich und meine Familie, aber verschone dein Volk mit solchen Plagen. Der David deckt Sünde nicht zu. Er deckt sie auf. Er bekennt sie offen vor Gott. Das ist der einzige Weg der Rettung. Und das ist es, was den David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes machte. Er steht zu seiner Schuld und er wirft sich mitsamt seiner Schuld Gott mit Haut und Haaren in die Hände. Und da weist uns hier der David den Weg zum Leben. Und dieser Weg steht jedem offen. David weiß, außerhalb von Gottes Händen bin ich verloren. Aber in Gottes Händen, da bin ich sicher. Gottes Hände bergen und schützen und halten mich auf ewig fest. Nah bei Gott, da bin ich sicher, da bin ich geborgen, nirgendwo sonst. Nur ja nicht in die Hände von Menschen fallen. Und daraufhin befiehlt Gott sofort dem Gad, und dieser teilt es dem David mit, dass er auf der Tenne, dem Dreschplatz des Jebusiters Arauna, einen Altar errichten soll. David zögert keinen Augenblick. Er gehorcht sofort und kauft dem Arauner, der ihm das Grundstück schenken will, um einen hohen Preis ab. David lässt sich für das, was er Gott geben will, nichts schenken. Das will er selber bezahlen. Und als Antwort lässt Gott Feuer vom Himmel fallen, wie damals beim Aaron, wie bei Gideon, wie beim Elia. Und daran erkennt David, Gott hat mein Gebet erhört. Mir ist vergeben. Ich bin in seiner Hand. Seine Hand hält mich fest und trägt mich durch. Mehr will ich nicht und weniger brauche ich nicht. Ich entsinne mich, wie der Pastor Brandenburg so gut wie nach jedem Gebet gebetet hat. Hand, die nicht lässt, halt mich auf ewig fest. Hand, die nicht lässt, halt mich auf ewig fest. Und darauf spricht der David: Dies hier soll das Haus Gottes des Herrn sein. Jetzt hat er den Bauplatz für den Tempel. Und eben auf diesem Platz, auf dem heute die Al-Aqsa-Moschee, der Felsendom steht, wurde später der Tempel errichtet von seinem Sohn Salomo. Und deshalb muss dieses Gebet mit der Erinnerung an das schlimme Desaster bei der Einweihung vom Chor gesungen werden. Auf diesem dunklen Hintergrund leuchtet zum dritten nie endende Freude. Und diese wirkt und schenkt Gott allein. Der Antrieb für Davids Lobpreis ist Vers 6. Hier flicht er eine Aussage über Gott ein, die er in der Tiefe gewonnen hat. Nur einen Augenblick streift uns sein Zorn, aber ein Leben lang währt seine Gnade. Wenn wir am Abend noch weinen und traurig sind, so können wir am Morgen doch vor Freude wieder jubeln. Im Grundtext steht da so schön: Am Abend kehrt Weinen ein als Gast, um über Nacht zu bleiben. Gell, da sind Sie mit mir einig, diesen Gast, dem täte man am liebsten die Tür vor der Nase zuschlagen und gar nicht reinlassen. Auf den können wir verzichten. Doch Spörtchen sagt: Gegen diesen Gast hilft weder Schluss noch Riegel. Doch fasse dich, er bleibt nur über Nacht. Und eine Nacht ist keine Ewigkeit, mögen die Stunden auch noch so langsam zerrinnen. Das hat gerade nach einer Gehirnblutung ein halbseitig gelähmter Mann erfahren. Die Nacht im Krankenhaus war schwer. Der anbrechende Morgen auch. Sein Körper, ein einziges Gefängnis, der ihm nicht mehr folgte. Und dann, ich habe ihn an diesem Nachmittag besucht, hat er gesagt, ich muss Ihnen was ganz Schönes sagen. Der Morgen, die Nacht, schrecklich. Und dann hat mir als Gruß vom Himmel Gott ein Lied geschenkt. Vielleicht kennt es jemand von Ihnen. Der Mann hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gesungen. Aus die gelbe Liederbücher hat er alle 5 Strophen aufgesagt. Gott hat es wunderbar durchdacht, hat seinen Kindern leicht gemacht, ihm leben und im Licht zu gehen und seine Größe zu verstehen. Hoheit und Macht erlebten wir, neue Natur, du schenkst sie hier. Leben erweckend wirkt dein Ruf, preis dir, der uns schon neu hier schuf. Hat alles auswendig gewusst, bis zur letzten Strophe. Er schenkt ein stetig mit ihm gehen, will diese Frucht des Glaubens sehen. Alles hat er uns schon geschenkt, sein Leben tief uns eingesenkt. Wie freute sich dieser betagte Herr, als ich diese Strophen mitsprechen konnte. Und mit ihm die Tochter und der Schwiegersohn, die dies nicht kannten. Und er sagte wörtlich: Ich weiß mich geborgen in Gottes Hand. Ich stehe in meines Herrn Hand und will drin stehen bleiben. Nicht Erdennot, nicht Erdentand soll mich daraus vertreiben. Und wenn zerfällt die ganze Welt, wer sich an ihn und wen er hält, wird wohlbehalten bleiben. Der Kreis schließt sich. Das wunderbare Gebet Davids endet mit diesem anfangs zitierten Schlussakkord. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mir mein Trauergewand ausgezogen und mich mit Freude umgürtet, damit dir meine Seele Lob singe und nicht schweige. Herr, mein Gott, für immer und ewig will ich dich preisen. Herr Jesus, ich möchte dir so sehr danken, dass wir dieses Gebet des David in unserer Bibel haben. Und ich möchte dir so sehr danken, dass so wie der David dich erfahren hat, so dürfen auch wir dich in unseren Tiefen erfahren. Und ich möchte dir danken, dass der David uns sagt, worauf es einzig ankommt: geborgen sein in deiner Hand, gehalten, getragen, durchgetragen. Und danke, Herr, dass du das heute auch all die vielen deiner Kinder erfahren lässt, die weltweit gehasst sind und in ganz schweren Lebenslagen leben, Todesängste ausstehen. Danke, dass du immer nur ein Gebet weit entfernt bist. Und danke, dass du mit jedem von uns heute nach Hause gehst und auch in der neuen Woche da bist. Und danke, Herr, dass wir dich bitten dürfen. Hand, die nicht lässt, halt mich auf ewig fest.